Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Politik-Podcast Folge 387. Willkommen. In dieser Folge schauen wir auf das Wahlergebnis in Brandenburg und stellen uns die Frage, wankt die Ampel im Bund? Denn wie so häufig hat eine solche Landtagswahl auch bundespolitische Auswirkungen. Und darüber reden wir mit jede Menge Kompetenz. Das Studio ist ungewöhnlich voll. Ich blicke gleich in vier Gesichter und würde sagen, wir stellen uns alle mal vor.
Ja, Claudia van Laak, ich leite normalerweise das Landesstudio Berlin, war aber auch schon mal Brandenburg-Korrespondentin und habe jetzt die Brandenburg-Wahl begleitet.
Mein Name ist Nadine Lindner, ich schaue mir im Hauptstadtstudio die AfD an und habe mir dieses Jahr die Wahlen in Sachsen, auch in Thüringen angeschaut, war selber auch mal in Sachsen Korrespondentin.
Johannes Kuhn ist mein Name, ich bin für Bündnis Sahra Wagenknecht und Die Linke Verantwortliche.
Frank Capellan, hallo, beschäftige mich mit den Sozialdemokraten und warte jetzt auf den Bundeskanzler. Der soll nämlich heute aus New York zurückkommen und der SPD-Bundestagsfraktion Rede und Antwort stehen und hat bestimmt einiges zu sagen, auch zum Wahlausgang in Brandenburg.
Und ich bin Katharina Hamberger und schaue hier auf die Unionsparteien. Und weil wir gar nicht so viele Mikros haben wie Experten und Expertinnen, wird es später vielleicht nochmal eine kleine Rochade hier im Studio geben. Vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick auf das Ergebnis dieser Wahl, damit alle das nochmal im Kopf haben. Wahlsieger die SPD mit fast 31%, dann kommt die AfD mit 29,2%. Die CDU hat nur 12,1% historisch schlechtes Ergebnis, BSW 13,5, Grüne 4,1, FDP fast nicht mehr messbar mit 0,8, die Linke 3%. Und in Brandenburg davon auch nicht vergessen, da spielen die Freien Wähler auch noch eine Rolle, 2,6%. Claudia, gleich an dich die Frage. Du hast diesen Wahlkampf ja sehr eng begleitet, warst unterwegs dort, hast berichtet aus Potsdam dann am Wahlamt. Aus der Erfahrung, die du jetzt im Wahlkampf auch gemacht hast, hat dich das Ergebnis überhaupt noch überrascht?
Nein, das Ergebnis hat mich nicht überrascht. Insofern, dass ja bis ganz zum Schluss nicht klar war, schafft es die SPD auf Platz 1 oder schafft es die AfD auf Platz 1? Es war ja lange so in den Umfragen, dass die SPD da 3-4 Prozentpunkte hinten lag. Die hat dann eine wahnsinnige Aufholjagd gemacht, speziell mit Dietmar Woidke da an der Spitze, der ja auch am Ende nochmal ganz klar gemacht hat, die oder wir. Also es war eine extreme Polarisierung und dann war auch am Ende klar, es ist so stark polarisiert, dass dann die kleinen Parteien hinten runterfallen könnten und so ist es ja dann gekommen.
Also Woidkes Wette, so wie wir das im letzten Podcast genannt haben, ist aufgegangen.
Ja, so ist es. Woidkes Wette ist aufgegangen mit dem, ich nenne es mal Kollateralschaden, dass jetzt nur noch vier Parteien drin sind im Landtag und neben dem Neuling BSW hat es eben haben es weder die Grünen geschafft, die vorher an der Regierung beteiligt waren. Die Freien Wähler haben es nicht geschafft und die Linke hat es auch nicht geschafft. Da hat auch noch nicht diese Grundmandatsklausel gezogen. Sprich, hätte jetzt einer der kleinen Parteien es geschafft, ein Direktmandat zu erringen, dann wäre die Partei in den Landtag gekommen. Aber so ist es nicht gekommen.
Also was ich mich die ganze Zeit frage, jetzt schon seit dem Sonntagabend, geht mir das eigentlich nicht aus dem Kopf. Ich war ja im letzten Podcast schon irgendwie ziemlich skeptisch, was dieses hohe Pokern von Dietmar Woidke angeht. Und man sieht, ja, es ist jetzt aufgegangen. Man sieht aber auch, Claudia, du hast es eben beschrieben, den hohen Preis, den andere dafür bezahlen. Und was ich mich frage, da würde mich mal eure Einschätzung interessieren, war es das eigentlich wert?
Das ist die große Frage. Und ich war gestern bei einer Pressekonferenz dabei. Da haben sich die Kleinen nochmal zu Wort gemeldet. Also da war extrem viel Verbitterung zu hören und zu spüren. Und genau der Satz fiel da, den du jetzt gesagt hast, Nadine. Die haben gesagt, nein, der Preis war zu hoch. Ja, also der Preis war definitiv zu hoch. Und es sind jetzt viele Stimmen, viele Themen, gesellschaftliche Gruppen einfach nicht vertreten, nicht abgebildet im Landtag. Und da hat dann die SPD nochmal Stellung genommen. Der Landesgeschäftsführer, der sagte dann, ja, wir fühlen diese Verantwortung und wir werden uns bemühen, auch diese Themen, diese Gruppen im Landtag jetzt auch mit zu repräsentieren. Aber da haben die anderen gleich gesagt, na ja, liebe SPD, das habt ihr uns vor 5 Jahren auch versprochen, aber es kam dann eben nicht so.
Also ich würde schon sagen, das ist das Wert war. Das war ein Signal, dass sich Kämpfen gegen Rechtsextremisten lohnt, dass das möglich ist. Auch die AfD auf den zweiten Platz zu verweisen. Und ich finde schon ein bisschen wohlfeil, wenn das Woidke, es wird ja jetzt so als Pyrrhus-Sieg dargestellt, dass er nur mit dem BSW kann, wenn das Woidke jetzt zum Vorwurf gemacht wird, weil man ja eigentlich auch zu Recht sagen kann, andere Parteien hätten ja diese Polarisierung auch vornehmen können. Auch die Union hätte es ja versuchen können, zumindest zu sagen können, es geht hier gar nicht so sehr um Parteipolitik, sondern es geht um Demokratie. Es geht darum, Rechtsextremisten im Zaume zu halten. Das hat man aber gar nicht erst versucht. Man ist gar nicht mit dem Anspruch irgendwie angetreten, vor der AfD bleiben zu können oder irgendwie der AfD was wegzunehmen, was auch für Woidkes Strategie meiner Ansicht nach spricht, dass er sehr viele, wie viel waren es, um die 50.000 Nichtwähler geholt hat. Also wir haben ja nie so eine hohe Wahlbeteiligung gehabt.
Ähnlich wie in Sachsen und in Thüringen, da war ja auch, führte ja auch die Polarisierung dazu, dass die Wahlbeteiligung extrem hoch war. Aber wenn du sagst, das hätten die anderen auch machen können, ja, aber so eine kleine Partei kann es ja insofern nicht machen, weil sie ja in gewisser Weise nicht mit der AfD konkurriert hat. Also es gab ja nur diese Konkurrenz AfD, SPD in dem Maße so stark, oder?
Naja, ich dachte jetzt vor allen Dingen auch an die Christdemokraten, weil die ja auch beklagt haben, unter anderem beklagt haben, eben, dass Woidke diesen Wahlkampf geführt hat, dass es da keinen Raum mehr für die CDU gab. Und da muss man einfach sagen, Mario Vogt hat es, glaube ich, in Thüringen doch anders gemacht.
Rainer Haseloff hat es ja in Sachsen-Anhalt auch so gemacht. Also da war es ja am Ende auch so, dass der... Da waren zwar kleinere Parteien dann am Ende noch mit im Landtag, aber trotzdem hat der einen Wahlkampf geführt, der ausschließlich auf die Person Rainer Haseloff zugeschnitten war.
Aber natürlich hatte die CDU in Brandenburg Pech insofern, dass ja Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, der CDU-Ministerpräsident, dezidiert aufgerufen hat, nicht die Christdemokraten zu wählen, sondern die SPD. Was soll ich da als Jan Redmann, als CDU-Spitzenkandidat dagegen machen, ja?
Und man darf nicht vergessen, das Ganze passiert jetzt schon zum zweiten Mal. Vor 5 Jahren war es ja in allen 3 Bundesländern ähnlich, diese Zuspitzung Ministerpräsident oder AfD. In Thüringen war es dieses Jahr ein bisschen anders, weil der Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken zu schwach war letztendlich. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem, wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken. Die Menschen wählen das, was sie vielleicht eigentlich gar nicht wählen würden, um eine Partei zu verhindern, bekommen dann vielleicht eine Politik, die sie gar nicht möchten. Und die anderen Parteien wählen, fühlen sich auch nicht repräsentiert, weil wer Grüne gewählt hat, wer Linke gewählt hat, kann jetzt sagen, ja gut, dann das nächste Mal wähle ich halt auch einen von den Großen. Und dadurch haben wir eigentlich das Gegenteil, was immer vorausgesagt wurde, in dem Fall zumindest, nämlich, dass die Parteienlandschaft sehr viel unübersichtlicher wird. Jetzt ist sie plötzlich im Brandenburger Landtag sehr übersichtlich, aber man kann halt auch nichts mit anfangen.
Mhm. Ja, und ich würde halt gerne noch ergänzen, also dass Herr Kretschmer ja auch genau von dieser Duellsituation ja auch profitiert hat. Also er ist ja nur auf Platz 1 gelandet, weil er ja auch massiv Stimmen nochmal von den anderen bekommen hat und die Grünen und die SPD haben das ja auch zu spüren bekommen. Und mit dieser Zersplitterung, das finde ich tatsächlich einen interessanten Punkt, weil wenn ich nochmal ein Schrittchen zurückgehe an den Anfang dieses Jahres, wo wir sowohl bei BSW als auch bei der Werteunion dann diese Parteigründung hatten, da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es genau diese Zersplitterung gibt, dass es vielleicht dann auch die ein oder andere Überraschung gibt von neuen Parteien, die dann jetzt mal abseits des BSW dann in die Landtage kommen. Aber da sieht man dann halt doch diese Stimmen, wie zum Beispiel Werteunion war ja irgendwie die sind völlig versagt, die spielen keine Rolle mehr. Und ich glaube, auch für die Freien Wähler wird es jetzt eine schwierige Situation, die in Brandenburg rausgeflogen sind und die halt auch in Sachsen, habe ich das Gefühl, wo sie mit einem Direktmandat drin sind, noch nicht so richtig ihre strategische Positionierung gefunden haben. Also ich glaube, da ist sozusagen die Aufsplitterung jetzt nicht so groß, wie man es am Anfang des Jahres vielleicht hätte denken können.
Aber meinst du, Katharina, wenn Frank hat das gerade angesprochen, die CDU hätte es ja auch so machen können in Brandenburg. Hätte sie es so machen können?
Sie hätte sich vielleicht auch stärker noch darauf konzentrieren können, zu sagen, wir machen nicht einen, das haben sie sehr stark gemacht, Anti-Ampel-Wahlkampf. Und das hat Christoph Richter, unser Brandenburg-Korrespondent, in dem Podcast direkt nach der Landtagswahl gesagt. Die CDU hat sich davor kalkuliert, weil ja die SPD auch auf einen Anti-Ampel-Wahlkampf gesetzt hat quasi. Mhm. Und dass man da keine Punkte mehr einfahren konnte. Also sie haben sich stark auf die SPD konzentriert und vielleicht einen Gegner gewählt, gegen den man gar nicht so richtig ankommen kann, weil dieser Gegner keine richtige Angriffsfläche mehr bietet. Der wollte möchte in der Migrationspolitik ähnlich hart da, wie die CDU das tut. Der Voigt gesetzt nicht auf den Scholz, ähnlich wie die CDU das tut. Na, dann wähle ich doch vielleicht eher den Voigt, wenn ich sage, ich möchte genau diese Punkte abgedeckt haben.
Aber wo war da noch Platz dann für die CDU?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht hätte man stärker auch nochmal sagen müssen, es geht um Demokratie, es geht darum, dass ihr demokratische Parteien in der Mitte wählt. Ich meine, die CDU ist ja auch gewählt worden, zumindest sagen das Statistiken auch von Leuten, die die AfD tatsächlich verhindern wollten, genauso wie die SPD von Leuten gewählt worden ist, die die AfD verhindern wollten. Also die haben ein Stück weit das schon auch mitgenommen. Die CDU in Brandenburg war nie besonders stark, die war ja immer schon irgendwie ein Anhängsel der SPD. Jetzt ist sie halt immer weiter abgerauscht. Also die muss sich das schon einmal genau anschauen, warum sie da so nach unten gegangen ist. Ich finde es ein bisschen einfach zu sagen, das ist so über uns gekommen. Das ist ja das, was man jetzt so hört. Wir können da nichts machen. Das lag an der Polarisierung. Also es lag vielleicht auch an der Themensetzung.
Warum, Katharina, wenn wir bei der CDU sind, oder Claudia, du kannst es vielleicht auch beantworten, warum, mit welcher Begründung verweigert sich jetzt die CDU einer Koalition mit Dietmar Woidke? Da könnte man ja jetzt auch erst recht sagen, wir als demokratische Mitte, wir müssen zusammenstehen, wir haben gute Erfahrungen mit Woidke gemacht, das hat gut funktioniert und wir machen das jetzt, das war deine These, Claudia, wir machen das jetzt als Dreierbündnis.
Genau, das habe ich gestern noch behauptet. So schnell ändert sich das. Ja, tatsächlich habe ich da heute noch mal bei der CDU nachgefragt und habe gesagt, wie muss ich das jetzt verstehen? Du sagst ja jetzt verweigern. Die verweigern sich rundheraus. So ist es tatsächlich nicht.
Ja, der Originalton hört
ja, sich schon, das ist so ein bisschen, die eiern so ein bisschen und lässt noch offen, was offen. Ja. Und das ist der Punkt. So, also mein Eindruck ist, dass die CDU da so ein bisschen eingeschnappt ist und auch aus der Erfahrung der letzten Jahre heißt es, ja, wir wurden immer von der SPD an die Wand gespielt, so ungefähr war der Tenor heute. Und jetzt ziehen wir uns mal ordentlich. So würde ich das interpretieren.
Ich kann's verstehen, ehrlich gesagt. Ich würde das auch nicht machen. Ich würde nicht in eine Koalition gehen, in der ich nicht gebraucht werde. Also es reicht ja für SPD und BSW, die haben eine Mehrheit. Warum soll ich da noch reingehen? Dann bin ich irgendwie ein Koalitionspartner, der kleinste ist, der wahrscheinlich von dem man immer sagen kann, wir brauchen euch nicht. Wenn ihr zu hohe Forderungen stellt, dann lasst es doch einfach. Also ich kann es verstehen.
Ja, aber die CDU kommt doch immer, mit staatspolitischer Verantwortung. In dem Moment hätte sie die doch.
Ja, aber die Regierung ist doch stabil ohne die CDU.
Mit dem BSW ist doch haben wir doch also keine stabile Landesregierung in Brandenburg.
Dreierbündnis würde ja das BSW nicht mitmachen, hat man schon gesagt, mag man nicht. Grundsätzlich wäre natürlich für das BSW eine Duldungssituation am komfortabelsten, weil tatsächlich, wenn man nächstes Jahr in den Bundestagswahlkampf mit einer klaren Anti-Ampel-Botschaft gehen will, dann ist es natürlich nicht so toll, irgendwie mit der Kanzlerpartei zu koalieren. Gleichzeitig natürlich ist es von Seiten der CDU strategisch total logisch, weil lass den Woidke doch erstmal mit dem BSW reden, erstmal gucken, mit wem er da überhaupt reden darf, muss, soll, ob er dann mit Frau Wagenknecht sich treffen muss und erstmal gucken quasi, ja, was da bei den Sondierungen oder was auch immer gibt, dann rauskommt. Also und damit kann man ja dann im Zweifelsfall, wenn das in die Hose geht, kann man ja auch den Preis hochtreiben.
Ne? Genau, so habe ich das heute auch verstanden, als ich mit der CDU telefoniert habe da.
Nadine? Und halt ein Argument sollte man vielleicht noch auch mit einbringen. Ich weiß nicht, wie groß oder klein die Bedeutung dieses Arguments für die CDU ist, aber wenn die CDU mit in die Regierung geht, ist ja bei einem 4-Parteien-Landtag oder 4-Fraktionen-Landtag wäre dann die AfD die einzige Opposition und dann hätte sie ja genau diese Pull-Position, von der sie ja selber immer spricht, die sie ja selbst für sich annimmt und immer auch quasi, ich finde ja, faktenfrei behauptet, wir sind die einzige Opposition. Im Bundestag stimmt es nicht, in allen anderen Landesparlamenten stimmt es ja auch nicht und da wäre das dann ja genau der Fall und ich glaube halt, da könnten sie halt dann so ein paar rhetorische Punkte noch machen. Ich weiß nicht, ob das dann in der Gesamtschau wirklich sie weiterbringt, aber das sollte man vielleicht in dieser Zusammensetzung ja auch mit dieser reduzierten Parteienanzahl dann ja auch nicht außer Acht lassen.
Noch eine Frage, Claudia. Gibt es irgendwie eine zeitliche Begrenzung für diesen Landtag, bis er zustande kommt? Ja, die gibt es. Anders als in, ich glaube, Thüringen war es so, in Sachsen weiß ich jetzt gar nicht. Wenn ich das richtig weiß, sind es 3 Monate. Und dann ist die Frage, ob Dietmar Woidke das jetzt hinkriegt. Also es ist ja auch eine verrückte Situation für ihn und für die SPD. Er ist jetzt der krasse Wahlsieger und trotzdem guckt er jetzt so ein bisschen in die Röhre, oder?
Ja gut, da kann er ja mit Mario Vogt mal telefonieren, wie sich. Also ja, aber ich meine, das ist halt natürlich der Punkt. Und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen das,
bittere Erbe. Das sind die Scherben, glaube ich, die man jetzt im etablierten Parteienspektrum letztendlich auch zusammenkehrt nach diesen Landtagswahlen. Und das ist halt auch quasi das Erbe der Wähler- und Wählerinnenentscheidung, was man jetzt schlicht und ergreifend auch zu bewältigen hat innerhalb der Parteien und dann halt auch in den Parteienbündnissen. Und ich glaube, wir stehen dann halt hier erst am Anfang von einer wirklich zähen Phase, wenn jetzt die Legislaturperiode 5 Jahre geht in genau diesen Landesparlamenten. Ich glaube, das wird über die längere Frist, wird das noch die ein oder andere Herausforderung dann halt auch bergen, Klammer auf, worauf die AfD ganz deutlich spekuliert und wovon sie dann möglicherweise halt auch wiederum profitieren kann.
Die Frage ist ja, wenn es jetzt auf ein Bündnis zwischen der SPD und dem BSW hinausläuft, ob das nicht vielleicht doch relativ gut funktionieren kann, weil immer wieder gesagt wird, es hängt von den handelnden Personen ab, wie das läuft. Und die Gefahr sei in Brandenburg eben nicht so groß, dass sich Sarah Wagenknecht allzu sehr einmischt. Und wir haben da mit Krumbach einen BSE-Chef, der ja eine 40-jährige sozialdemokratische Vergangenheit hat. Da könnte man ja sagen, das muss jetzt auch funktionieren. Ne?
Genau, und wobei andererseits bei ihm ja, er sagt ja auch ganz klar, er hat da so einen langen Entfremdungsprozess von der SPD hinter sich. Er hat die Arbeitnehmerinteressen nicht mehr vertreten gesehen bei den Sozialdemokraten. Also da gibt es schon eine Distanz, aber andererseits hast du natürlich recht, Frank, so wie er tickt und so wie ich ihn einschätze, das funktioniert. Aber tatsächlich, wer ist da sonst noch im Landtag? Da wissen wir sehr wenig darüber bis jetzt, über die einzelnen Kandidaten.
Nicht mal nur vom Landtag, sondern tatsächlich dann auch, wer ist denn ministrabel?
Und wer ist ministrabel, richtig.
Stellen sie natürlich auch in Thüringen zum Beispiel. Und ist nicht umsonst, haben es neue Parteien, selbst etablierte kleine Parteien, schwer, wenn man keinen Unterbau zum Beispiel hat, mit dem man dann die Ministerien mitbesetzen kann und dann auch Abteilungsleiter zum Beispiel hat, die einem Arbeit abnehmen können.
Also was ich interessant finde, es gibt einen Podcast vom MDR, Wahlkreis Ost heißt der, da ist die Kollegin Anja Meyer vom Fokus, die auch selber aus Brandenburg kommt, und die hat erzählt, dass sozusagen auch in der ostdeutschen Journalistinnenschaft jetzt das BSW quasi sehr auf Fachkräfterekrutierung setzt, um halt genau Pressesprecher oder auch Mitarbeiter in Ministerien, Referenten halt irgendwie quasi an sich zu ziehen und quasi aufzusaugen. Aber eine Sache, Frank und auch Johannes, würde mich doch noch interessieren. Ich habe auch noch mal ein bisschen über dieses Ergebnis nachgedacht und es gibt ja doch ein paar Schnittmengen in den Programmatiken. Also zum Beispiel mehr Lehrer, dann auch irgendwie zum Beispiel Ausbau des Gesundheits. Und man sieht ja halt auch, dass das wichtigste Thema in den Nachwahlbefragungen ja auch die soziale Sicherheit, soziale Themen waren. Liegt da nicht auch irgendwo eine gewisse Chance drin, dass man jetzt mit einer pragmatischen Sozialpolitik da irgendwie zu spürbaren Veränderungen kommt in dieser möglichen SPD-BSW-Konstellation?
Ja, natürlich gibt es die Schnittmengen. Also deswegen profitiert ja in vielen Bundesländern das BSW von der Schwäche der SPD, zumindest im Osten. Ja, sich durchaus. Gleichzeitig gibt es auch sehr große Unterschiede. Ne? Zum Beispiel so diese Forderung, gegen die Krankenhausreform von Lauterbach im Zweifelsfall zu klagen vom BSW. Ja, das wird natürlich mit einem SPD-Ministerpräsidenten ziemlich schwer zu machen sein. Dann haben wir natürlich die ganzen Fragen rund um den Ukraine-Krieg etc. Auch das lässt sich immer in Formeln lösen etc. Aber macht es natürlich erstmal nicht einfacher. Und man sieht ja jetzt schon in Sachsen und in Thüringen, naja, vor allem in Thüringen, wie lange es de facto dauern kann, bis man überhaupt mal ein bisschen sich in den Gesprächen fortentwickelt.
Vielleicht ein Satz von mir noch, bevor wir dann tauschen mit Gudula. Also mir war gestern aufgefallen oder jetzt vorgestern in den ersten Äußerungen auch vom BSW-Chef Robert Krumbach, dass er zum Beispiel gar nicht spricht vom Ukraine-Krieg. Ja, also da wird schon ganz klar umgedeutet und er spricht von einem Ukraine-Konflikt. Also wenn er das Wort Ukraine-Konflikt in den Koalitionsvertrag rein formulieren will, ich glaube, da kommen sie dann nicht weiter.
So, jetzt an dieser Stelle verabschiedet sich Claudia, wie schon angekündigt.
Tschüss. Und wir machen fliegenden Wechsel mit Gudula Geuter.
Genau, und dann schauen wir auf die bundespolitischen Implikationen dieser Wahl und bis hier der Wechsel vonstatten gegangen ist, kann ich nochmal sagen, es wird gebohrt hier bei uns, das ist nicht neu. Stammhörer und Hörerinnen von uns kennen das schon, aber ich glaube, es ist auszuhalten. Hallo Gudula.
Hallo. Gudula Geuter, zuständig unter anderem, und das ist hier das Relevante, für die Grünen.
Genau, aber wir fangen nicht bei den Grünen an, sondern wir fangen jetzt erstmal an, Nadine, bei dir mit der AfD und dem Wahlausgang, denn die AfD sieht sich ja als Wahlgewinnerin, nicht die Siegerin, aber sie sieht sich als Wahlgewinnerin. Ist das so?
Ja, das ist so, das ist eine Partei, die im Moment quasi vor Selbstbewusstsein und Kraft kaum laufen kann. Man konnte sich das gestern bei der Wahlnachlese nochmal anschauen. Da waren Alice Weidel, Tino Chrupalla als Bundesspitze, aber auch Reni Springer als Landesvorsitzender und Hans-Christoph Berndt als Brandenburger Spitzenkandidat. Da hat man dann die eigenen Erfolge nochmal rausgestrichen. Weidel hat nochmal gesagt, die einzige Partei, die konstant erfolgreiche Ergebnisse eingefahren hat, also um sich auch nochmal von SPD bzw. CDU dann abzugrenzen, bei denen es ja sehr unterschiedlich war. Dann immer wieder die Betonung, ja, wir haben bei den jungen Leuten gewonnen. Und was natürlich dann halt interessant wird, das wird der weitere Entwicklungsweg dieser Partei. Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, sieht man zwei Punkte, die interessant werden. Die nächste Landtagswahl ist ja im Frühjahr in Hamburg, eine Großstadt, wo die AfD bei der letzten Wahl nur ganz knapp in das Landesparlament reingewählt wurde. Da will man das Ergebnis jetzt verdoppeln. Also das heißt, man setzt auch auf neue Wählergruppen in den Großstädten, die man akquirieren will. Man will auch eine neue Strategie einschlagen. Man möchte auf Sympathie und Empathie setzen, was natürlich angesichts der ja wirklich radikalen, aggressiven Rhetorik jetzt auch nochmal was ganz Besonderes im Brandenburger Wahlkampf ja war. Hat mich das doch durchaus gewundert. Es wurde auch nicht so richtig untermauert und erläutert, wie genau man das jetzt eigentlich vorhat. Und was natürlich dann spannend wird, und das ist eine Entscheidung, so wurde es gestern verkündet, die man noch in diesem Jahr treffen will, möchte man einen Kanzlerkandidaten oder wahrscheinlicher eine Kanzlerkandidatin aufstellen. Offiziell soll dann erst im Parteitag dann im März drüber entscheiden. Aber das sind sozusagen so die weiteren Schritte. Insgesamt ist es so, dass man sagt, man hat jetzt einmal Gold, zweimal Silber bei diesen Landtagswahlen gewonnen. Ich glaube, da bleiben von Seiten der AfD wenig Wünsche offen.
Und auch wenn die AfD nicht stärkste Fraktion geworden ist, hat sie die Sperrminorität. Das ist nach Thüringen das zweite Land, wo das der Fall sein wird. Und das wird eben insgesamt, um auch bundesweit diese Partei einschätzen zu können, sehr interessant werden zu beobachten, in welcher Weise sie das wahrnimmt. René Springer, der von dir schon erwähnte Landesvorsitzende Nadine, hat sich dazu gestern geäußert. Sperrminorität heißt ja, dass man da, wo es eine Zweidrittelmehrheit braucht, die verhindern kann, sei es bei Verfassungsänderungen zum Beispiel oder bei der Wahl von Verfassungsrichtern. Und da hat er gesagt, man wolle das auch so einsetzen, dass man dafür sorgt, dass die eigenen Gesetzgebungsvorhaben durchkommen. Das heißt, das ist nicht der normale Gang. Ich habe ein Anrecht darauf, auch irgendwie meine Verfassungsrichter unterzubringen, wenn ich das möchte, weil ich groß genug bin, sondern das ist ja wirklich sozusagen die destruktive.
Also die Erpressung quasi im Sinne von, wenn ihr unsere Stimmen wollt, dann müsst ihr dieses und jenes machen oder wie?
So war das jetzt mal angetextet und das ist natürlich eine Sache, die dann auch über Brandenburg hinausgeht, weil sich dann zeigt, wie weit diese Sorgen, die es für eine destruktive Opposition der AfD gibt, tatsächlich berechtigt sind. Das wird interessant sein anzuschauen.
Ja, und es ist ja so, dass die AfD ja da einen ganz kühlen strategischen Zugang hatte. Ich habe mich schon am Wahlabend in Sachsen mit Dennis Holoch unterhalten, parlamentarischer Geschäftsführer in der letzten Legislaturperiode in Brandenburg. Und er hat gesagt, Mensch, Frau Lindner, wir haben das mal durchgezählt. In den nächsten Jahren müssen in Brandenburg 5 Verfassungsrichter neu besetzt werden. Also die haben das schon alles ganz genau sich ausgeguckt. Und dann war auch die Ansage, einer davon soll dann zu uns gehören. Also da hat man schon, das ist jetzt nicht nur sozusagen eine irgendwie emotional hochgeputschte Destruktionslogik, sondern dahinter steht ein ganz kaltes und durchgeplantes Kalkül, was man jetzt beobachten kann.
Auf welche Wähler setzt denn dann die AfD in Zukunft, Nadine? Sind das dann die Leute, wo man sagt, das sind die in Anführungsstrichen Unzufriedenen oder setzt sie ganz massiv eben auch auf die Leute, die wirklich ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben?
Naja, also ich meine, wenn man sich jetzt die Nachwahlbefragung anschaut, und das gilt ja jetzt auch umfassend nicht nur für Brandenburg, sondern auch für Sachsen und Thüringen, steigt ja ganz eindeutig die Zahl derjenigen, die sagen, sie wählen die AfD aus Überzeugung und eben nicht mehr aus Enttäuschung über die anderen. Also wenn man so zwei sich überkreuzende Linien sieht, ist sozusagen dieser Wechsel schon vollzogen worden. Die AfD hat eine ganze Reihe von gestiegenen Kompetenzzuschreibungen, auf die sie zurückblicken kann. Sie kann in fast allen Wählergruppen unter 60, zumindest war das jetzt in Brandenburg so, sozusagen Stimmen auf sich vereinen. Tino Chrupalla spricht ja immer von der wertschöpfenden Bevölkerung, vom Mittelstand, vom Handwerk. Also das ist ja auch eine ganz deutliche Adressierung dieser Gruppen. Hinzu kommt, dass man ja auch sagt, die junge Generation soll dann quasi Arbeitsplätze haben, von denen sie leben kann, eine Familie gründen kann, etc. etc. Also da hat man schon, glaube ich, auch einen gewissen Umgang dann damit gefunden. Und es gibt noch eine Zahl, die beobachte ich jetzt so ein bisschen auch in der längeren Frist. Das ist ganz spannend. Ich finde, das ist so ein Eisberg, dem kann man beim Schmelzen so ein bisschen zuschauen. Dieser Eisberg wird abgebildet in den Zahlen von INSA. Gut, man kann mal ein bisschen skeptisch sein, aber wenn man sie ineinander vergleicht, finde ich, ist es dann doch relevant. Das ist die Potenzialanalyse, die INSA macht jetzt über viele Jahre. Die haben auch ein Zahlenarchiv und da gibt es eine Frage, welche Partei würden Sie quasi nie wählen? Können Sie sich nie vorstellen? Da ist es jetzt im September, 56% könnten sich niemals vorstellen, AfD zu wählen. Wenn man jetzt ein bisschen zurückspringt in den Januar 2023, da waren das noch 61%. Das waren auch schon mal 68%. Und da kann man halt sehen, wie das so ganz peu à peu, so alle 2-3 Monate geht das mal 1% runter. Und das heißt, da schwinden dann auch so Resilienz und Widerstandskräfte gegen diese
und
Partei.
Auch, ist da auch eine Art Enttabuisierung zu sehen? Also, was wir im Wahlkampf in Brandenburg erlebt haben, war ja in Teilen schon sehr heftig. Die Verteilung von einer Stichwaffe quasi, naja, so einer Verteidigungswaffe. Jetzt nach der Wahl dann das offene Singen von rassistischen Liedern auf der Wahlparty. Also man hält sich ja offenbar mit solchen Dingen überhaupt nicht mehr zurück.
Ja, vielleicht auch 2 Details dazu. Dieses Singen von rassistischen Liedern, also das ist ein Partysong von den Atzen. Hey, was geht ab? Der ist umgedichtet worden, so nach dem Motto, wir schieben sie alle ab. Ich will das hier nicht wiederholen. Und Tino Chrupalla ist danach gestern auch gefragt worden. Der meinte, ach na ja, die Jugend hat so erfolgreich im Wahlkampf jetzt für uns sich engagiert. Dann sollen die auch mal ausgelassen feiern dürfen. Da wird dann auch quasi kein größeres Problem gesehen. Und diese Person, die dann diese sogenannten Kubotans verteilt hat, die in Deutschland nicht unter das Waffengesetz fallen, in anderen Ländern sehr wohl, einem Zeitreporter auch abgenommen wurden, als er auf die AfD-Wahlparty am Sonntagabend gehen wollte, weil gesagt wurde, nein, das darf man hier, ist ein gefährlicher Gegenstand, darf nicht mit rein. Anekdote, Klammer zu, diese Lena Cotré ist jetzt direkt gewählt worden. Sie hat ihren Wahlkreis direkt geholt, auch mit einem guten Abstand zum Zweitplatzierten im Wahlkreis. Also da sieht man schon, das ist jetzt nichts, was Wählerinnen und Wähler jetzt offensichtlich in größerem Maße abschrecken würde.
Ja, das Stichwort Enttabuisierung, Katharina, war, glaube ich, tatsächlich das Richtige, was man, glaube ich, aus allen 3 Wahlen mitnehmen kann. Muss man natürlich erstmal gucken, wie es dann bei den nächsten Wahlen und bei der Bundestagswahl aussieht. Wir hatten es ja vor 5 Jahren, hieß es ja so, naja gut, sind halt so spezielle Ostländer. Dann hat man aber gemerkt, naja, in den Landtagswahlen darauf hat die AfD im Westen auch ziemlich gut abgeschnitten, in den meisten Flächenländern zumindest. Ja, und das muss man jetzt tatsächlich sehen. Natürlich stellt sich dahinter auch die Frage des Zeitgeistes. Wir diskutieren über das Sicherheitspaket, wir diskutieren über migrantische Gewalt. Die AfD sagt, wir sind sozusagen das Original. Das, was ihr macht, sind letztendlich nur Scheinlösungen. Und ja, damit hat man natürlich das Thema bespielt, was die AfD besonders gut kann und wo sie tatsächlich wahrscheinlich Kompetenzzuweisung in irgendeiner Form hat, zumindest bei den Menschen, die sagen, es ist zu viel mit der Migration.
Kommt ja die Frage dann für die anderen Parteien der demokratischen Mitte, wie man dagegen ankommen kann. Markus Söder hat gestern in einem Statement gesagt, wir müssen jetzt alle nochmal unsere Anti-AfD-Strategie überarbeiten. Aber so richtig mit einer Lösung ist er auch nicht gekommen, außer wir müssen das Thema Migration weiter bespielen. Also da herrscht offenbar weiter totale Ratlosigkeit.
Aber man sieht natürlich auch, dass es, wenn man jetzt auf die jungen Wähler blickt, und das ist ja schon frappierend, wie viele da AfD gewählt haben, dass es eine große Unzufriedenheit auch gerade bei denen gibt, die ja bei der Bundestagswahl noch verstärkt Grüne und insbesondere auch die FDP gewählt haben, eine Unzufriedenheit eben mit der Ampel, dass das, wofür man sie gewählt wurde, beispielsweise Klimaschutz oder wirtschaftlicher Wohlstand, also die Wirtschaftsdaten gehen so den Bach runter in Deutschland, dass das nicht eingelöst wurde in deren Augen, obwohl man ja zugleich auch sagen muss, dass die Situation für junge Leute dadurch, dass die ganzen Babyboomer jetzt in Rente gehen, ja noch nie beruflich so gut war wie in diesen Zeiten. Also trotzdem verfängt aber diese Erzählung, es geht uns schlecht, die Migranten sind schuld daran und junge Leute, oder woran liegt es, Nadine, laufen zur AfD?
Na gut, ich habe das ja schon mal aufgeschlüsselt, irgendwie nach der Europawahl. Das ist eine ganze Latte von Gründen. Da haben wahrscheinlich auch die Erfahrung, wer heute Erstwähler ist, also in dem Fall in Brandenburg ja auch mit 16, aber wer heute 18, 19 ist, hat natürlich die Einschränkung der Corona-Zeit voll mitgenommen. Das sind Erfahrungen dann, wenn man sich die Wohnungspreise anschaut, als junger Mensch, der grundsätzlich eher wenig Einkommen hat. Es gab jetzt gerade eine Erhebung, dass WG-Zimmer schon wieder teurer geworden sind. 650 Euro, das muss man einfach erstmal überhaupt wieder aufbringen. Dann sind auch junge Menschen grundsätzlich häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Da wird dann darauf hingewiesen, dass dort halt auch Gewalterfahrungen sind. Man ist auch häufiger im öffentlichen Raum, vielleicht auch nachts unterwegs, auch dort. So wird es zumindest aus der AfD beschrieben, sind dann die Stressmomente dann halt größer. Und ich glaube, das könnte man dann halt auch noch mal ein bisschen fortsetzen. Und ich glaube, dass halt dann auch irgendwie TikTok, also wenn man sich anschaut, wie Maximilian Krah fast wie ein Popstar gefeiert wird, gerade auch von jungen Männern. Also ich glaube, ich habe das in Pirna gesehen, das sind Jungs, die gehen ihm gerade mal bis zur Schulter, die sind vielleicht 10 oder so, machen ein Foto mit ihm, hören sich vielleicht nicht unbedingt seine Rede noch an, aber der ist wahnsinnig bekannt und hat da halt auch eine Durchdringung. Da kommen, glaube ich, so Leute wie Redmann oder Woidke einfach auch nicht hin.
Ja, die auch sehr spät aufgesprungen sind, erst gerade auf diesen Social-Media-Zug, muss man ja auch sagen.
Aber ich glaube, wir sollten doch nochmal so ein bisschen gucken, weil ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Jetzt gerade, weil ich glaube halt, dass man jetzt gerade nach dieser Brandenburg-Wahl diesen Stressfaktor und diese Frage, und das sind ja zwei sehr grundsätzliche Fragen. Wie geht man A mit der politischen Konkurrenz der AfD um, jetzt auch angesichts ihres Erfolgs? Und dann B quasi, wie lösen wir migrationspolitische Fragen? Und da sieht man ja zum Beispiel, Frank, ja auch in der SPD ja jetzt schon also offen ausbrechenden Widerstand, der über diese Petition Eintreten für Würde jetzt sein Ventil gefunden hat, der jetzt fleißig verteilt wird. Und auch so in Gesprächen, die ich teilweise geführt habe, auch mit Leuten aus der Fraktion, die sagen, hier ist ein völliges Rumoren. Wir fragen uns, wofür wir 2021 jetzt Wahlkampf gemacht haben, wenn wir mit so einer Verschärfung des Asylkurses durch Scholz konfrontiert sind. Also da gibt's ja in allen Parteien jetzt richtig Stress in der Ampel. Und ich glaube, die SPD ist da auch nicht vorgefeit, trotz Woidke-Sieg.
Naja, aber trotzdem wirst du da, glaube ich, keine Kursänderungen des Kanzlers erleben. Also Olaf Scholz bleibt bei dem, was er vielleicht eingeleitet hat mit diesem Spiegel-Interview, endlich in großem Stil abschieben. Das hat zu Widerspruch geführt in der eigenen Partei, tut es immer noch, das ist richtig. Aber er hat das jetzt mehrfach angedeutet und ja auch konkretisiert und vor den Landtagswahlen neue Vorschläge gemacht und will diesen Kurs eigentlich weiterfahren. Also Olaf Scholz sieht sich ja auch durch den Wahlausgang in Brandenburg, man kann es nicht oft genug sagen, das ist eine Ironie der Geschichte, er sieht sich fester im Sattel jetzt, auch als Kanzlerkandidat, obwohl ja Dietmar Woidke es war, der sich maximal distanziert hatte von der SPD, von der Ampel, aber eben auch vom Kanzler, er wollte ihn nicht da haben bei Wahlkampfveranstaltungen. Man hat diese Distanz auch gestern gespürt im Willy-Brandt-Haus, als Dietmar Woidke dort war.
Aber sag mal, stimmt das nicht auch? Ist es nicht tatsächlich so, wenn die SPD schlechter abgeschnitten hätte, dass das für Scholz auch wesentlich schlechter gewesen wäre? Also insofern ist das Ergebnis ja trotz, wie du sagst, der Ironie, die da drin liegt,
absolut.
Ist ja eine Stärkung.
Es ist eine Stabilisierung von Olaf Scholz. Ich würde sagen, ihm ist die Kanzlerkandidatur nicht mehr zu nehmen. Und entsprechend euphorisch hat er sich ja nach einigem Zögern dann doch, vielleicht können wir das kurz einspielen, heute in New York, bevor er zurückgeflogen ist, nach Deutschland zum Wahlausgang geäußert.
Es lohnt sich zu kämpfen. Es ist wichtig, geschlossen zu bleiben und fokussiert. Und das ist dann auch das, was wir uns für die im nächsten Jahr anstehende Bundestagswahl vornehmen werden, nämlich zu kämpfen. Und ich bin sehr dankbar, dass die Parteiführung auch noch mal sehr deutlich gesagt hat, wir werden gemeinsam in die Bundestagswahl ziehen und ich werde mit meiner Partei das wiederholen wollen, was jetzt in Brandenburg gelungen ist, was vor der letzten Bundestagswahl auch gelungen ist, nämlich dass die SPD als stärkste Partei das Rennen macht.
Also von Woidke lernen heißt siegen lernen, das ist jetzt die Devise, das ist die Erzählung.
Also ein Personenwahlkampf dann auch.
Bitte?
Einen auf Olaf Scholz zugeschnittenen Personenwahlkampf, ist das auch die...
Ja, absolut. Und das ist das Duell, was Woidke mit der AfD aufgemacht hat, wird Scholz jetzt mit Blick auf Friedrich Merz aufmachen. Wenn ihr Friedrich Merz verhindern wollt, und so populär ist er als Kanzlerkandidat auch nicht, dann müsst ihr eben mich wählen, dann müsst ihr die SPD wählen, auch wenn ihr die SPD vielleicht nicht mögt. Also das ist die Devise, und was er da in dieser Einspielung eben auch noch sagte: Ich habe jetzt die Rückendeckung der SPD-Spitze. Ja, gestern wurde das von Lars Klingbeil, vom Co-Chef, noch einmal betont. Es gibt keine Debatten. Manuela Schwesig hat es bei uns gesagt. Ja, der Kanzler muss sich ändern in der Kommunikation. Er darf nicht mehr so moderierend auftreten. Es müssen auch noch Erfolge vorgewiesen werden. Das muss jetzt alles kommen. Aber die Parteispitze steht hinter ihm und will jede Diskussion über Boris Pistorius abwürgen. Und vielleicht noch einen Satz. Man fordert und erwartet natürlich auch inhaltliche Erfolge jetzt, aber ob das Scholz wirklich gelingt, steht und fällt mit der Frage, ob die FDP noch vor Weihnachten, zu Weihnachten, und die Drohungen gibt es ja vom Parteichef Christian Lindner, aus dieser Koalition aussteigt. Wenn sie das tut, dann würde auch Scholz völlig im Chaos versinken. Das wäre eine große Niederlage. Dann würden ja seine fehlenden Führungsqualitäten auf den Tisch gelegt, und das wäre das schlimmste Szenario eigentlich für ihn, mit einem Koalitionsbruch dann in die nächste Bundestagswahl, in die vorgezogene Bundestagswahl gehen zu müssen.
Auf die FDP schauen wir gleich. Johannes hatte noch eine Frage.
Ja, ich finde es interessant, Stichwort Botschaften. Scholz ist ja noch quasi derjenige in der Koalition, der trotz allem sagt, ja, schlecht verkauft und so, aber er hat ja noch die Botschaft, naja, wir stellen jetzt die Weichen für die Zukunft, und ich erinnere mich noch an irgendwie Wirtschaftswachstum wie in den 60er Jahren, das kommt dann wahrscheinlich nach seiner Amtszeit oder zumindest nach dieser Legislaturperiode. Aber ich finde, das Interessante oder das Frappierende ist ja, dass dieses Narrativ, die Ampel kann es nicht, dass sich das ja de facto durch alle Koalitionspartner durchzieht. Oder wie siehst du es zum Beispiel bei den Grünen?
Ja, ich habe vor allem jetzt eben eine ganze Reihe von Parallelen gesehen zu den Grünen bei dem, was du, Frank, über die SPD erzählt hast. Das eine ist dieser Versuch oder die Möglichkeit, einen Entweder-oder-Personenwahlkampf aufzumachen. Das wäre natürlich auch das Potenzial, das Habeck hat, weil der, wenn er denn erwartbarerweise nun zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wird, ja eine Klientel anspricht, die möglicherweise auch im konservativen Lager spielen könnte, aber eben gerade von Merz nicht angesprochen wird. Also die sozusagen dazwischen wäre, und das wäre dann eine Konkurrenz zu Olaf Scholz. Der andere Punkt, wo ich auch die Parallelen sehe, ist die Migration, wo wir jetzt erst recht, ich habe gestern gesprochen mit Leuten aus der Grünen Jugend zum Beispiel, erheblichen Widerstand haben werden, jetzt auch vor dem Treffen der Grünen Jugend, vor dem Parteitag der Grünen, in Sachen Migration insgesamt zum Sicherheitspaket, und wo gleichzeitig aber die Führungsspitze ganz klar macht, dass man hier mindestens steht, sozusagen. Und das, was man jetzt als Kompromiss mitgetragen hat, als Errungenschaft feiern will, insbesondere eben was die europäische Migrationspolitik betrifft. Also da wird sich innerparteilich noch sehr, sehr viel tun. Und die andere Frage ist dann wieder, wie das wirkt. Wir hatten eben darüber gesprochen, was das heißt, auch in der Abgrenzung zur AfD, wenn sich die Sache in der Migrationspolitik verschiebt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auf der anderen Seite, man kann nicht eine Politik machen, die wirklich eine sehr kleine Minderheit anscheinend nur noch will, nur weil man sagt, wir wollen nicht der AfD auf den Leim gehen. Also das sind Fragen, die auch innerparteilich noch lange nicht ausgestanden sind. Und dann ist eben auch die andere Frage, die nach dem Bestand der Koalition, da stehen die Grünen, das ist gar keine Frage, aber der Ton verändert sich ganz erheblich. Der Co-Parteichef Omid Nuripur war gestern hörbar genervt.
Ich habe hier ein Jahr lang erzählt, auf Pressekonferenzen im Vordergrund wie im Hintergrund, dass wir den Streit auch abstellen werden, weil wir ja hinter der Bühne so vertrauensvoll miteinander arbeiten, und es ist wahr. Dann habe ich ein Jahr lang erzählt, wir müssen den Streit abstellen, weil wir schaffen es doch, miteinander Lösungen zu erarbeiten, das Land voranzubringen. Und ehrlich gesagt, ich glaube das nicht mehr. Der große Feng Shui-Moment wird wohl nicht mehr kommen. Und das glaubt mir auch niemand mehr, wenn ich das sage. Und dementsprechend, wir machen unsere Arbeit, wir versuchen das Land nach vorne zu bringen. Und fühlen uns auch an den Koalitionsvertrag, an das, was miteinander vereinbart worden ist, gebunden. Aber das ist es auch dann.
kein Yoga. Ja, kein Yoga-Seminar, gemeinsames Austauschen.
Also er hat das ja nochmal bekräftigt, was er vor Wochen schon mit dieser Übergangsregierung gesagt
hat. Was nicht alle Grünen gut fanden, was er auch nicht wiederholt hat seitdem, aber was er verteidigt. Absolut. Und das ist natürlich im Prinzip eine ähnliche Aussage. Aber dazu muss man auch sagen, die Grünen fassen sich schon auch deutlich an die eigene Nase. Das hatten sie ja schon nach der Europawahl getan, sagen eben, sie müssen näher an die Menschen gehen, was immer das heißen mag. Aber es gibt eben auch zum Teil einen erheblichen Unwillen in den Ländern gegenüber der Bundesführung, dass die zu abgehoben sei. Und da versucht man dran zu arbeiten. Aber gleichzeitig fand ich jetzt eben auch noch mal, Frank, bei dem, was du gesagt hast, interessant, dieses Abwenden von der Ampel. Das hat sich ausgedrückt in Brandenburg darin, dass 47.000 Wähler, glaube ich, von den Grünen zur SPD gegangen sind. Egal, wie sehr sich diese SPD von der Ampel abgesetzt hat, das war eine Innerampelverschiebung. Wofür das spricht, weiß ich nicht. Ob das wirklich vor allem mit dieser alternativen Setzung zu tun hatte und mit dem Druck durch die AfD oder ob es eben tatsächlich auch eine Abwendung von den Grünen war.
Wie groß ist denn der Druck bei den Grünen von Seiten der Union? Denn die Union macht ja eine massive Anti-Grünen-Kampagne. Also das geht ja von Merz, der sagt, mit diesen Grünen im Moment nicht, die stehen diametral uns gegenüber in allen Themen. Kann man darüber streiten, ob das wirklich so ist. Ausgenommen wird immer nur die Außen- und Sicherheitspolitik. Und das geht bis hin zu einem Markus Söder, der mit einem Veto droht, sollte es zu Schwarz-Grün kommen. Das hört man nicht überall aus der CSU ganz so massiv, sondern da gibt es Leute, die sagen, mit den Grünen funktioniert es nicht, aber wir möchten es möglichst verhindern, weil man ja doch irgendwie weiß, man braucht Optionen. Aber das scheint ja doch irgendwie einzuschlagen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das, was einschlägt, nicht so sehr eine bloße Ablehnung der Union ist. Das müsste gar nicht so wichtig sein. Aber das, was tatsächlich, glaube ich, einen sehr großen Einfluss hat, ist, dass die Grünen ein allgemeines Hassobjekt von anderen demokratischen Parteien sind. Und ich glaube, das ist schon etwas, was mit dem steten Tropfen, mit der immer wieder Wiederholung irgendwann verfängt. Dass eben auch die Unzufriedenheit mit der Ampel sich ganz besonders auf zumindest in bestimmter Hinsicht ganz besonders bei den Grünen niederschlägt und dass das eben ein bisschen diesen Kulturkampfcharakter wieder hat, der zwischendurch mal verloren gegangen war. Also ich glaube, das ist mehr noch, also sozusagen dieses kulturelle Element ist noch wichtiger als die Frage einer Koalitionsaussage.
Wir reden ja bei den Grünen oft über quasi Defizite in der Kommunikation und da hat man es ja ganz extrem, jetzt nicht unbedingt nur durch eigenes Verschulden, dass man nicht mehr Herr des eigenen Images ist. Was die CDU betrifft oder die Union als Ganzes, das ist natürlich strategisch höchst fragwürdig, ein Jahr vor der Bundestagswahl quasi Koalition direkt auszuschließen.
Das macht ja nur Markus Söder.
Korrekt. Aber es ist ja trotzdem eine allgemeine, man sieht ja sozusagen dieses Wir gegen die Grünen, das macht ja auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, die AfD sowieso. Also man hofft quasi, dass es drauf einzahlt. Am Ende des Tages muss man natürlich aufpassen, dass man nicht vergaloppiert und dann zwei Tage nach der Bundestagswahl sofort die Grünen zu Gesprächen einlädt, wenn man stärkste Partei wird.
Ich weiß auch noch nicht, wo das tatsächlich am Ende des Tages hinführen soll, wenn man eben doch irgendwie wieder zusammenkommen will. Ich weiß auch noch nicht, wie dieser Wahlkampf insgesamt laufen wird. Wir werden vielleicht eine SPD sehen, die ja jetzt schon anfängt, den März massiv anzugreifen. Und wenn die das so extrem betreibt, dass dann die Gräben sehr tief sind, wie man dann als Parteien wieder zusammenfinden soll. Ich glaube, das stellt sich in alle Richtungen, wie man miteinander umgeht und welche Art der Kampagne man eigentlich betreibt.
Und wir wissen nicht, wann Wahlkampf ist, weil wir haben noch nicht über die FDP gesprochen, die ja mal wieder in Person von Herrn Kubicki sehr am deutlichsten sozusagen die Tendenz zeigt, dann doch lieber vielleicht mal Schluss zu machen mit dieser Ampelregierung. Jetzt muss man irgendwie sagen, Wolfgang Kubicki, wenn ich es im Ohr habe, hat ungefähr wahrscheinlich, wird er alles durchziehen oder wäre er der Chef? Die FDP wahrscheinlich schon dreimal ausgetreten und viermal wieder eingetreten in die Koalition. Aber insgesamt eure Einschätzung, wie ernst ist es mit diesen Gesten, Stichwort Sprungbereitschaft etc.?
Nikolaus ist Ampel aus. Ich muss immer an Kevin Kühner denken, der Nikolaus mit GroKo ausdrohte und es ist nie passiert.
Also Kubicki hat gesagt, entweder es gelingt uns in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen hier einen vernünftigen gemeinsamen Nenner zu finden oder es macht für die Freien Demokraten keinen Sinn mehr, an dieser Koalition weiter mitzuwirken. Da ist eine klare Deadline mit drin. Ansonsten aber finde ich persönlich, das ist nicht weiter verwunderlich, das ist Kubicki. Na, insgesamt, ist es allerdings möglicherweise schon mehr. Wir haben einen, insgesamt natürlich müssen wir sagen, eine FDP, die wirklich dieser Ampel, wenn man da auf Parteitagen irgendwas über die Ampel hört, ist das nie irgendwas Gutes. Das heißt, die Grundstimmung gibt es ohnehin schon lange und diese Grundstimmung vertritt auch der Generalsekretär Bijan Jezerai immer wieder, der aber jetzt auch so ein bisschen mehrdeutig geblinkt hat.
Wir wollen in den nächsten Tagen, wir werden auch in den nächsten Tagen dieses Ergebnis, aber auch die aktuelle politische Lage sehr ausführlich und intensiv in den Gremien der FDP diskutieren und behandeln. Es muss und es wird ein Herbst der Entscheidungen geben.
Ein Herbst der Entscheidungen, das ist eine Formulierung, die auch Christian Lindner gebraucht hat, die im Übrigen Jezerai wirklich bei jeder Gelegenheit versucht hat anzubringen. Also irgendwas will man damit sagen. Was man damit sagen will, sagt man allerdings nicht, außer dass Christian Lindner dann noch konkretisiert, es handle sich im Moment um eine Zeit oder um eine Lage, die Mut verlangt.
Nämlich entweder den Mut, auch in einer kontroversen Koalition Arbeit zu leisten, wenn Gutes fürs Land bewegt werden kann. Wenn man die Grenzen des Möglichen erreicht und nicht den Erwartungen und Anforderungen des Landes entspricht.
Das heißt, wir sind hier wirklich beim Orakel von Delphi und der Versuch einer Nachfrage hat zum Beispiel heute Morgen in der ARD bei Johannes Vogel überhaupt nichts erbracht. Manuel Höferlin bei uns im Programm hat klar gesagt, er selbst ist der Ansicht, man sei gewählt für eine Legislaturperiode und sollte drinbleiben. Das ist aber ganz selten, dass so eine klare Aussage kommt. Und insofern scheint mir das so, dass es das bewusste Spielen mit einer Drohung ist, die nicht weiter konkretisiert ist und von der ich mir nicht vorstellen kann, dass die wirklich zum Bruch führt. Aber das kann man unterschiedlich einschätzen.
Ja, ich wollte eben sagen, Christian Lindner hat es doch auch mit dem O-Ton, der ja noch weiterging, er hat es ja auch so ausgedrückt, also damit gedroht, dass man aus der Koalition aussteigen würde. Er hat es so in der lindnerschen Prosa formuliert, dann müssen wir den Mut haben, eine neue Dynamik zu entfachen und damit meint er doch ganz klar auszusteigen und Richtung Neuwahlen zu gehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er das macht. Herbst der Entscheidungen heißt Entscheidungen, die den Liberalen genehm sind, die den Liberalen irgendwas bringt. Ganz großes Thema Rentenpaket. Da wehrt sich die FDP dagegen, dass die Beiträge erhöht werden. Da sagen junge Liberalen, das geht zulasten der jungen Generation, das dürfen wir nicht machen. Es gibt Widerstand dagegen, den Steuerzuschuss für die Rente weiter anzuheben, so wie sich das Kanzler Olaf Scholz vorstellt. Das soll in dieser Woche noch in den Bundestag kommen. Also da wird es erhebliche Reibereien geben. Und dann das andere Thema, was die Sozialdemokraten neben der Rente ja auch spielen, Tariftreuegesetz, haben wir in dieser Woche eine Kontroverse zwischen Sozialdemokraten und Liberalen erlebt. Dieses Tariftreuegesetz, das zu höheren Löhnen führen soll, wo die FDP jetzt sagt, da sind die Arbeitgeberinteressen nicht hinreichend berücksichtigt worden. Also da ist sicherlich noch viel Musik drin und das ganz große Thema natürlich Haushalt. Das muss so laufen, wie sich Lindner das vorstellt. Da wird jetzt über die 10 Milliarden Subventionen gestritten, die für Intel, für die Chipfabrik eigentlich vorgesehen waren, die jetzt frei werden. Da gibt es dann die Auseinandersetzung auch mit Habeck von den Grünen, der das Geld in den Klimaschutz, in den Klimatransformationsfonds stecken möchte. Also da würde ich schon sagen, dass das schon sehr ernst gemeint ist. Man kann natürlich in Frage stellen, welchen Sinn macht das, immer wieder diese Drohung aufzustellen und dann doch zu kneifen und in der Koalition zu bleiben.
Man fühlt sich in also, einer Zeitschleife eigentlich.
Wir haben ja den Spruch noch alle im Ohr, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Und dass schlecht regiert wird, das bekommen Sie ja alle drei Ampelparteien in jeder Umfrage bestätigt. Also dann müsste Lindner ja eigentlich auch konsequent sein, aussteigen. Und ich habe mich gefragt, warum macht Jezerai, der macht das ja auch nicht ohne Wissen des Parteichefs, warum macht er das immer wieder, immer diese Sticheleien beim Thema Migration? Waren wir alle überrascht, im Bundestag hat er gesagt, es gibt keine Ampel in der Migration. Wir sind Herr Merz, wir müssen zusammenhalten, wir sind da der Union viel näher. Also immer wieder diese Drohkulisse, da gebe ich dir recht, Gudula, die immer wieder aufgebaut wird, Aber gerade dann muss doch jetzt irgendwie was kommen, weil die FDP mittlerweile unter 4% steht.
Also, wir sind uns völlig einig, was die Aufzählung betrifft. Wir sind uns, glaube ich, nur nicht einig in der Konsequenz. Ich kann mir nicht vorstellen, möglicherweise werde ich widerlegt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die FDP wirklich glaubt, jetzt das hinzuschmeißen, würde ihr irgendwie mehr bringen, als es weiterzumachen. Und die FDP hat einen Fraktionsklausur, in dem sie nach der Sommerpause gesagt haben, aus der Gestaltungsmöglichkeit zieht die Koalition ihre Existenzberechtigung. Das heißt also, solange wir was hinkriegen, lohnt sich diese Koalition noch. Und das, was jetzt passiert, glaube ich, ist das Druck aufbauen, damit möglichst viel davon noch für die FDP rumkommt. Ich gebe dir nur völlig recht, das nutzt sich ab. Also,
das hören wir doch nach jeder Wahl, wo die FDP schlecht abschneidet. Und das war in den vergangenen Wahlen halt jedes Mal so. Und es ist, muss man aber auch mal dazu sagen, die FDP ist im Osten traditionell ja jetzt auch keine starke Partei. Überraschend kommt sie. Und
trotzdem ja, gut, wir, aber 0,8% ist schon was anderes, ja, ja, als man sich erhofft hatte.
Die Hälfte
man
der
hatte,
Tierschutzpartei.
Ja, aber wir hören jedes Mal danach, entweder, also auch wenn es gut ausgegangen ist, hören wir danach, die Konsequenz ist jetzt, es muss mehr FDP in der Ampel stattfinden, sonst folgt.
Naja, aber umso mehr ist es ja toll, dass wir es geschafft haben, dass wir so lange darüber reden. Ja. Die Süddeutsche macht damit auf, die FAZ erwähnt es nicht, weil man es einfach wirklich völlig unterschiedlich interpretieren kann. Insofern ist das auch kein Wunder, dass wir hier unterschiedlicher Ansicht sind. Es ist einfach immer das Gleiche. Ich finde auch, die Tonlage ist ein bisschen schärfer dieses Mal. Aber wir kommen auch in jedem Fall, und sei es auch durch natürlichen Zeitablauf, näher an das Ende der Koalition.
Also ich sehe diese Frage des Sinns, die muss man schon nochmal stellen. Die FDP braucht einen Grund, warum sie aus dieser Ampel aussteigt. Allein zu sagen, weil es uns nicht mehr gefällt, glaube ich, das wird vom Wähler nicht gutiert. Und dann frage ich mich, was ist danach der gute Grund bei einer möglichen Neuwahl, die wir ja dann höchstwahrscheinlich kriegen könnten, was ist dann der gute Grund, die FDP zu wählen? Also die wird auf Wirtschaftspolitik setzen und sie wird auf Migration setzen. Das wiederum deckt ja Friedrich Merz auch ab. Dann überlege ich mir doch, wenn ich eine stabile Regierung will, wähle ich dann Friedrich Merz oder wähle ich die FDP mit meiner Zweitstimme? Die CDU wird auch, das kommt noch dazu mit dem neuen Wahlrecht, versuchen, jede Zweitstimme auch zu bekommen, weil sie die braucht, um die Direktmandate reinzukriegen. Die wird der FDP nichts mehr gönnen.
Nadine? Und das ist ja interessant, weil dann ja auch die FDP, wenn du jetzt diese beiden Punkte sagst, Migration und Wirtschaftskompetenz, dass es dann halt auch ein Punkt ist und dass da auch einige Themen liegen bleiben, auf die die FDP ja lange Zeit vorher gesetzt hatte. Also das heißt, Grundrechtsverteidigung bei den Corona-Maßnahmen, Digitalisierung, Innovation, schlanker Staat etc. etc., was ja auch wiederum 2021 viele junge Wählerinnen und Wähler dazu gebracht hat, diese Partei dann auch zu wählen. Und da habe ich halt das Gefühl, ja, Volker Wissing tut einiges für die Bahn, aber so in diesen, ich nenne es jetzt irgendwie mal sexy Digitalisierungsthemen, da kommt sie halt einfach überhaupt gar nicht voran und setzt keine Akzente. Und das finde ich persönlich total schade. Und ich glaube, dass die FDP da halt auch inhaltlich ein gewisses Spektrum einbüßt. Und ich muss an der Stelle leider jetzt mich mit diesem Schlusswort auch verabschieden, weil ich nämlich inne schalte für Campus und Karriere muss.
Wir müssen auch noch Programm füllen. On-Air-Programm.
Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Fortschrittskoalition. Und natürlich Ukraine-Krieg etc., alles Themen, aber ja, letztendlich die Fortschrittskoalition hat den Fortschritt nur bedingt geliefert und es kommt nicht bei den Menschen an. Jetzt ist die Frage quasi, was werden die großen Erzählungen im nächsten Wahlkampf sein? Da stellt sich natürlich auch zum Beispiel die Frage, Stichwort Fortschritt, Stichwort Veränderung, wie stellt sich da Friedrich Merz auf? Denn was er im Moment, ich sage mal so, politisch ordnet man ihn ja nicht jetzt gerade dem fortschrittlichen Teil der Konservativen zu.
Ich weiß auch nicht, ob Fortschritt das richtige Wort ist. Es geht um
Bewahren der Fortschritt.
Es geht um Veränderung. Es geht darum, und das wird ja immer wieder betont, wir wollen etwas verändern. Die Leute wollen eine andere Politik. Diese Politik muss aber nicht zwingend eine progressive Politik sein, sondern es geht eigentlich vielmehr um eine Politik, die suggeriert, wir machen Dinge auch wieder rückgängig, die die Ampel gemacht hat. Die CDU nennt dann ja gerne das Bürgergeld, es wird das Staatsbürgerschaftsrecht genannt.
Cannabis.
Solche Dinge, Cannabis beispielsweise, alles, wo man irgendwie sieht, da gab es Unruhe in der Bevölkerung und da gibt es einen Willen, etwas zu verändern beziehungsweise wieder zurück zu verändern. Und ich glaube, darum geht es gleichzeitig natürlich, aber auch Konzepte zu entwerfen, die in irgendeiner Form zukunftsfähig sind. Die CDU sagt immer, sie will einerseits die Migrationspolitik nicht zwingend als Wahlkampfthema haben. Ich weiß nicht, ob ihr das erspart bleiben wird, weil die werden weiterhin auf die scharfen Zurückweisungen an der Grenze setzen, weil sie natürlich sehen, dass sie die Ampel damit treiben können. Das haben sie in der Vergangenheit jetzt gemacht. Grenzkontrollen, glaube ich, hätten wir nicht bekommen, wenn das nicht die Union so verschärft gefordert hätte, dass da jetzt was passieren muss. Also zumindest die Grenzkontrollen im Westen. Nancy Faeser wollte die eigentlich nicht und ist dann eingeknickt. Und da sieht man, dass man das erreichen kann. Und die werden davon nicht zurückweichen. Und solange sie nicht zurückweichen, haben sie das eben dann im Wahlkampf. Aber die wissen auch, dass das für sie vielleicht nicht nur Pluspunkte bringt, weil sie ja doch auch immer dieses bei Teilen der Unionswählerschaft verlorene Vertrauen noch nicht aufgeholt haben, dass sie in der Migrationspolitik tatsächlich was verändern können. Wo dann, wie man das dann auch immer bewertet, wie es verändert wird. Und das andere, worauf man auf jeden Fall setzen wird, ist diese ganze wirtschaftliche Geschichte. Wirtschaft, wirtschaftliche Entwicklung, da eben dann Fortschritt. Und auch Sozialpolitik wird immer genannt. Und ehrlich gesagt habe ich da noch das allergrößte Fragezeichen. Ich sehe nicht, dass ein Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in persona für diesen Punkt Sozialpolitik steht. Also er hat einen neuen CDA-Vorsitzenden. CDA ist die Arbeitnehmerschaft in der CDU mit Dennis Radtke. Das ist jemand, der kein Problem hat, sich auch mal durchzusetzen, der auch kein Problem damit hat, mal laut zu werden. Aber der kein Karl-Josef Laumann ist, sein Vorgänger. Also noch nicht diese Größe hat. Vielleicht muss er dann auf andere Personen setzen, aber solange die sich nicht irgendwie ein Team aufbauen, weiß ich noch nicht. Also die fühlen sich gerade sehr siegessicher. Die fühlen sich auch gerade trotz Brandenburg so ein bisschen im Flow, gerade im Bund, Umfragen gehen hoch. Ob das so bleibt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also man versucht auch gerade die Brandenburg-Wahl möglichst weit wegzuhalten von Friedrich Merz.
Aber es ist ja erstmal auch völlig logisch, dass wenn die Analyse lautet, und so lautet sie ja von mehreren Parteien, dass das Erstarken der Ränder eben insbesondere mit Angst vor Veränderungen zu tun hat, dass man auf Fortschritt dann eben wirklich nur in so einem Sinn oder in erster Linie in so einem Sinn setzt, wie du das gerade beschrieben hast, mit Fortschritt durch wirtschaftliche Verbesserung zum Beispiel. Und ansonsten ja nun wirklich die CDU sich bemüht hat, das Konservative wieder mehr hervorzuheben und zwar gerade deshalb.
Wobei die Frage dann ist, ob dann nicht eben das entsteht, was Habeck die Merkel-Lücke nennt. Also, dass man die Wähler hat, denen das möglicherweise zu weit geht. Die sagen Friedrich Merz, ist vielleicht jetzt nicht mein Kandidat der Herzen. Also er hat Defizite bei Wählern und Wählerinnen. Wir wissen, er ist manchmal auch unkontrolliert. Es gibt Äußerungen von ihm, die einfach so rausplatzen. Es gibt Äußerungen, die teilweise höchst problematisch sind, die irgendwie dieses Die und Wir aufmachen.
Aber das ist die Klientel, von der ich vorhin gesprochen hatte, als ich gesagt habe, das ist etwas, wo die Grünen vielleicht auch hoffen können, dass das dass das die Lücke wäre, wo Robert Habeck eine Chance hätte.
Also da bin ich sehr gespannt, wie das im Wahlkampf noch verläuft. Und wir wissen ja auch, die SPD oder Frank wird genau auf die Fehleranfälligkeit von Friedrich Merz setzen.
Da kramt man ja jetzt schon in den Archiven oder hofft, dass er Fehler macht, auf die man dann draufgehen könnte. Ja, das wird man tun. Und ansonsten will auch die SPD versuchen, das Thema Wirtschaftskompetenz nach vorne zu ziehen. Migration möchte man möglichst vorher abgeräumt haben. Mal sehen, ob das klappen wird. Aber da kommt natürlich auch Olaf Scholz aus einer schlechten Startposition, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, die er ja als Kanzler eben mit zu verantworten hat.
Wenn man auf Brandenburg auch nochmal schaut, dann steht die Union, wie auch alle anderen Parteien, aber die Union, würde ich sagen, immer nochmal besonders vor dieser Frage, was tun gegen die AfD? Wie stellt man sich auf? Ich finde da immer noch Ratlosigkeit weitgehend. Und auch die Frage Johannes BSW, denn im Moment, sagt man, im Bund ist das keine Option für uns, gerade wegen Verhältnis Russland wegen Ukraine-Politik, Außenpolitik im Allgemeinen. Aber da wird sich möglich sein, noch was verschieben, wenn es in den Ländern zu Koalitionen kommt zwischen der Union und BSW, oder?
Ja, würde ich jetzt mal nicht mit rechnen. Ich glaube, man muss auch sehen, dass BSW, also wir haben jetzt nur die Zahlen der Europawahlen. Und da war es ja bis auf das Saarland, wo man ja mit Wagenknecht und Lafontaine sozusagen ein Heimspiel hatte, war man ja in den westlichen Flächenländern überall unter 5%. So, jetzt ist natürlich Erfolg, führt zu weiterem Erfolg im Idealfall. Vielleicht geht es dann noch ein bisschen höher. Aber tatsächlich ist man eher so in der Schablone der Linken, die ja auch das Problem hatte, sich im Westen nicht wirklich festsetzen zu können und tatsächlich von der Oststärke lange gelebt hat. Und unterm Strich macht man natürlich beim BSW was ganz Ähnliches, nämlich man versucht insgesamt eine Form von Nostalgie zu bedienen. Das muss nicht unbedingt sogar eine Nostalgie sein, die irgendwas Konkretes betrifft. Im Ostwahlkampf hat man so ein bisschen gemacht, ja, bei uns waren ja die Schulen besser, früher in der DDR solche Geschichten. Aber tatsächlich versucht man eben, ja, diese Veränderungsmüdigkeit, die man offensichtlich feststellt in der Bevölkerung und für die ja auch die letzten Wahlergebnisse zumindest ein bisschen sprechen, die versucht man natürlich aufzufangen, aber aufzufangen auch in Verbindung mit einer Form von, naja, die Veränderung würde ja schon irgendwie funktionieren, aber das, was euch zugemutet wird an Veränderungen von den Grünen zum Beispiel, ist ja alles Ideologie und müsste ja eigentlich gar nicht sein. Und ja, das ist der Sound, mit dem man da reingehen wird. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht tatsächlich, dass man da irgendwie auf eine Form von Regierungsbeteiligung spekulieren wird, weil Sarah Wagenknecht funktioniert halt einfach als Oppositionspolitikerin sehr viel besser und in ihrer Karriere und Lebensplanung ist jetzt Ministerin auch nicht unbedingt ganz oben.
Eine Frage noch, Johannes, werden die sich noch umbenennen?
Angeblich nach der Wahl. Schwierig, wenn man Sarah Wagenknecht überall plakatiert, das Gesicht, auch wenn sie nicht zur Wahl steht, ist es natürlich ein bisschen schwierig, sich davon zu lösen. Tatsächlich diese Frage, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht künftig aussieht, ist ein ungeklärtes und hat auch damit zu tun, dass man jetzt quasi so wenige Leute reinlässt und eher eine Kaderpartei ist, weil man eben nicht möchte, dass es plötzlich irgendwelche Mehrheiten gibt, von denen man in der Parteiführung gar nicht wusste, dass sie existieren.
BMUASW, Bündnis unter anderem mit Sarah Wagenknecht.
So, mit dieser
Kannst
schönen,
es gerne einreichen.
Mit dieser schönen Wortschöpfung gehen wir aufs Ende dieses Podcastes zu. Mal schauen, was tatsächlich rauskommt. Vielleicht, na, wenn jemand vom BSW zuhört, wir haben hier ganz gute Ideen. Wir sagen danke fürs Zuhören und sagen auch nochmal danke an unsere Redaktion Moritz Metz und Felix Wagner in der Technik. Und wer nochmal Anmerkungen hat zu diesem Podcast, kann uns gerne eine E-Mail schicken, politikpodcast@deutschlandfunk.de oder über Signal oder WhatsApp unter der Nummer 0160 9130 7007. Und damit sind wir. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.